Hallo Welt. Das Thema der Woche? Florence. Ach ja, die Liebe. Das zentrale Thema im Leben so vieler Menschen ist in digitalen Spielen ja oft nur eine vorgeschobene Motivation zum Anstoß der Heldenreise. Der Kuss der Prinzessin sozusagen als ultimativer MacGuffin. Florence jedoch erzählt kreativ und nahezu ohne Worte vom Blühen und Verblühen einer Jugendliebe. Wir nehmen uns etwas Zeit, um das preisgekrönte Mobile Game zu rezensieren. Im Pixeldiskurs Podcast Episode 105 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Tobi, hast du gestern die Mondfinsternis eifrig bestaunt?
So einen Himmel sehen wir nie wieder, hat die Bild getitelt. Und ich habe es leider online nicht gefunden. Ich hätte es sehr gerne verlinkt. Mir hat jemand erzählt, die Bild hat auch getitelt 36 Grad, da glüht sogar der Mond.
Die Bild hat auch, die hat keine Scham, alles mit allem irgendwie in Zusammenhang zu bringen. Ich wollte es mir eigentlich gerne anschauen.
Was, hast du es nicht gesehen?
Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, es ist natürlich schade, auch die Mondfinsternis wird erst im Jahre, habe ich heute irgendwie gelesen, 2100 irgendwas. Wird
35.
Irgendwie sowas wird die erst wieder übertroffen. Und ich bin dann auch tatsächlich nachts raus.
Ja.
Und bin etwas rumgelaufen, allerdings konnte ich den Mond nirgends finden. Ich nehme an, dass er hinter den Bergen irgendwie gerade war.
Nee, wann warst du denn unterwegs?
So, das müssen so 22.30 Uhr muss es etwa gewesen sein.
Da warst du noch zu früh. Das ist das Problem gewesen. Also, ich war mit einem sehr netten Menschen unterwegs, falls du das gerade hörst. Liebe Grüße. Ich sage jetzt mal absichtlich nicht den Namen, weil wir das vorher nicht besprochen haben. Genau, aber wir waren halt so unterwegs. Und wir waren ja am Anfang die ganze Zeit, ich wollte nämlich eigentlich nur kurz aus der Bib raus. Ich war noch am Podcast vorbereiten. Das mache ich meistens so einen Abend panisch noch vorher. Genau, wollte eigentlich den Podcast noch ein bisschen vorbereiten. Und dachte, komm, aber so 5 Minuten Podcast hin oder her, musst du es schon mal gesehen haben. Dachte, ich gucke dann einfach draußen, na, wo ist er denn? Ach, da ist er, guck mir das 5 Minuten an. Und dann waren aber sehr viele Leute unterwegs, das fand ich eigentlich ganz schön. Es war ein bisschen wie, warte, pun intended, Pokémon Go. Pokémon Go.
Umso länger du den Witz erklärst, desto unlustiger wird er. Ich hoffe, das ist dir bewusst.
Also, nein, niemals. Genau, es waren halt viele Leute unterwegs und du hast sie dann halt auch daran erkannt, dass sie nicht in ihr Smartphone geschaut haben, sondern alle so mit gerecktem Hals. Das war vielleicht auch eigentlich nur ein fieser Trick der Krankenkassenvereinigung.
Ja, und so ein bisschen Nackenstarre.
Ja, ja, genau. Aber wir waren dann irgendwann ganz schlau und sind auf ein Parkhaus hochgelatscht, weil wir echt irgendwie bestimmt eine Stunde, eine halbe Stunde oder so das Ding gesucht haben. Zwischendurch hat er sich mal so zwischen zwei Bäumen so gezeigt, wo ich schon so dachte, da ist er doch. Und dann sind wir in die Richtung weitergelaufen. Und dann konnte man ihn aber sehr gut sehen, weil das Tolle war nämlich ja daran, dass es sowohl ein Blutmond als auch eine Verfinsterung war. Das heißt, du hast eine sehr dunkelrote Scheibe am Himmel gesehen, die sich so langsam wieder heller färbt. Und dann habe ich den Mond aber auch auf dem Nachhauseweg, das war so 11:45, da war er nämlich dann wieder weiß und da hast du so die Hälfte der Verdunklung gesehen. Und dann war er auch relativ hoch und sehr, also nicht größer, aber sehr nah und sehr, sehr dreidimensional zu sehen, was man sonst irgendwie auch nicht hat. Also
ich habe auch gehört, dass der Mars ungewöhnlich nah an der Erde sich befunden haben soll letzte Nacht. Und dass es auch nochmal so ein kleines zusätzliches Spektakel war. Ich habe davon, wie gesagt, nichts mitbekommen. Ich habe hier Civilization 6 gespielt und war hier irgendwie in strategischen Überlegungen verflochten. Und als ich dann dachte, ich gehe mal raus und schaue mir den Mond an, ein bisschen so, ne, mit der Zigarette im Mundwinkel durch die Gegend gelaufen. Da habe ich ein paar Jugendliche gesehen, die haben irgendwie faschistische Phrasen geschrien. Ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Dann haben sie sich noch geprügelt, aber untereinander. Dann habe ich gedacht, gut, lass. Also es war irgendwie kein sonderliches Highlight. Und dann währenddessen auf Instagram überall die Fotos. Der Mond! Alle mondsüchtig geworden. Da gibt es ja die Krankheit, die Mondsucht. Kennst du das noch? Die Mondsucht.
Ja, wobei es für mich war es tatsächlich eher so Forscherdrang. Durch die Gegend laufen, ein Naturereignis. Ich war die ganze Zeit so, Science, Was ja eigentlich Quatsch ist, weil ja natürlich auch alles andere, was wir so treiben, Wissenschaft ist oder im akademischen Bereich ist. Aber das war so ein Moment von klassischem Forschertum, durch die Gegend laufen, das Ding suchen und dann entdecken und dann sich denken, ja gut, das erklärt gerade Harald Lesch auf Focus Online, was da eigentlich passiert. Aber es war ein sehr schönes Ereignis.
Eine kleine Fußnote an der Stelle, die Mondsucht, Lunatismus auf Latein, auch genannt der Somnambulismus, bezeichnet das sogenannte Schlafwandeln oder Nachtwandeln, bei dem ein Schlafender, ohne aufzuwachen, das Bett verlässt, umhergeht und teilweise auch Tätigkeiten verrichtet. Zum Beispiel Podcasten wahrscheinlich.
Ein letzter Gedanke noch zum Mond, dann schließen wir das, glaube ich, auch vielleicht ab. Ich habe mir gestern noch gedacht, das ist auch ein schönes Naturereignis, um sich nochmal bewusst zu machen, dass man ja auch auf so einem Himmelskörper, ja, natürlich nicht auf einem Mond, aber auf einem Himmelskörper steht. Also, weil als ich dann zu Hause war und aus dem Auto stieg und nochmal zu dem kleinen Trabanten hochschaute, dachte ich so, vielen Dank, alter Kumpel, so ungefähr. Und dachte mir dann, das ist ziemlich bescheuert, so ist doch ein Erdstein. Und dann habe ich mir immer gedacht, so, naja, aber wenn uns das da oben am Himmel so wichtig ist, dann sollten wir von uns vielleicht auch darüber Gedanken machen, über unsere Erde hier unten.
Das musst du mal dem Donald Trump erzählen, der nämlich gar nichts dagegen hat, weil jetzt natürlich die 36 bis 38 Grad bei ausbrechenden Waldbränden in Zentraleuropa natürlich auch überhaupt nichts mit dem Klimawandel oder sowas zu tun
haben. Nein, es hat gar nichts mit nichts zu tun.
Es ist schön warm, es ist richtig warm, kann man richtig in die Sonne, kann man sich richtig reinbaden. Ich habe tatsächlich jetzt erstmal, ich mache eigentlich nie diese Erfahrung, ich bin jemand, der durchaus Wärme mag und ich habe damit kein Problem an sich. Aber ich muss sagen, jetzt gerade am vergangenen Freitag war ja der heißeste Tag im Jahr. Ich konnte teilweise echt das Haus kaum verlassen, weil ich einfach irgendwie, man geht die Straße lang und ist nach 200 Metern schon komplett nass geschwitzt. Das war irgendwie kein Vergnügen.
Das hatte ich jetzt eigentlich nicht, wobei ich aber auch maximal so eine halbe Stunde die BIP verlasse, wobei ich auch gestern auch so 2 Stunden mal vor der BIP im Schatten rum saß. Ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, dass es so ultra heiß ist, außer in der Stelle vor der BIP, wo das Glas so sich zum Brennglas erzeugt, da stirbst du echt auf den 200 Metern. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass es halt nicht regnet.
Ja, natürlich, klar.
Das also finde ich halt auf Dauer heftig.
Es gibt keine Erfrischung, keine Abkühlung. Und ich bin wirklich froh, dass es jetzt am Wochenende zumindest hier in Mittelhessen etwas bewölkter und regnerischer. Wir reden schon wieder übers Wetter, ne?
Ja. Haben
wir in der letzten Folge auch schon gemacht.
Ja, das ist ja auch wichtig. Also es geht nicht ums Wetter, es geht um Klima, mein Gott, damn it.
Ja, natürlich. Das Wetter wandelt sich ja schon immer, ja? Naja, egal.
Ja, das Klima auch, aber es ist halt ein Unterschied, ob es menschengemacht ist. Aber menschengemachte Spiele.
Genau, ich habe diese Woche jetzt aber nichts für die Spielewoche großartig mitgebracht. Ich vergnüge mich nach wie vor mit Doom, mit dem Reboot und ich vergnüge mich mit Civilization 6 wieder im Moment. Ich überlege, ob ich vielleicht so eine Tutorial-Videoreihe zu Civilization 6 mache. Weil das ja sowas ist, was irgendwie, es ist halt ein Spiel, das wahnsinnig viel Spaß macht, bei dem man aber durchaus eine kleine Einstiegshürde hat, weil die Mechaniken nicht besonders gut erklärt werden, auch sie auch sehr intrikat sind. Und so eine Tutorial-Videoreihe vielleicht, ne? So, wie sollte man seine erste Stadt bauen, was gibt es da zu berücksichtigen und so weiter, wie funktionieren die Kämpfe und so, was sind so gängige strategische Überlegungen. Aber ansonsten habe ich jetzt für die Spielewoche nichts mitgebracht. Und du? Wobei ich sagen muss, wir haben ja beide einen Titel gespielt, den wir später im Thema der Woche noch besprechen, nämlich Florence.
Genau, wir sprechen später noch über Florence. Ich habe mir überlegt, dass ich bei Zombies Run mal dranbleiben werde, was auch unter anderem den Grund hat, dass ich mich für einen Halbmarathon Ende August angemeldet habe und das jetzt so ein bisschen meine Trainings-App bleibt. Ich habe mir aber überlegt, dass ich jede Woche über so ein Bestandteil davon spreche, weil es ja durchaus verschiedenste Möglichkeiten hat, das zu spielen. Also es gibt ja den Story-Modus, über den wir schon mal ein bisschen gesprochen haben, aber es gibt ja auch solche Sachen wie Airdrop und so weiter oder es gibt bestimmte Teile des Spiels, die man halt einfach nochmal herausarbeiten kann und wenn ich das halt jetzt jede Woche mehrmals spiele, ist es vielleicht auch ganz praktisch, darüber zu sprechen. Genau, Ich war jetzt nämlich die Tage auch bei der Hitze nicht halt sehr lange unterwegs, wobei ich kann über zwei Sachen sprechen. Ich habe nämlich zwei Erfahrungen gemacht. Ich habe nämlich einmal, wie gesagt, Halbmarathon, mich dafür entschieden, wirklich mal so ein vordefiniertes Rennen, nennt sich das dann, zu spielen. Das sind dann längere Missionen, die halt auch durchaus eine Stunde lang gehen. Und da war das so, dass ich auf, kleiner minimaler Spoiler, auf der Suche nach einem Haus war mit einem Wissenschaftler, mehr sage ich dazu mal nicht. Es war aber dann so, dass ich durch den Wald gelaufen bin bei meinen Eltern und irgendwann dachte, ah, okay, da links muss ich weiter. Und dann stand ich aber auf einmal im Nachbardorf. Und das war dann halt echt so dieses, ah, okay, hier war ich noch nie an der Stelle des Waldes. Ich weiß auch nicht genau so, welcher Ort das gerade ist. Und das hat so diesen Effekt von, man ist halt irgendwo ja abgestürzt als Runner 5 in Able Township dann unterwegs und erkundet ja eigentlich auf freie Faust neu das Gelände. Und das war halt wirklich toll, weil es halt genau eine Stunde gedauert hat. Und ich halt die, genau, und halt auch die 10 Kilometer quasi mein Ziel waren. Ich bin am Ende dann halt 12 gelaufen.
Wow, Tobi, mein Respekt. 12 Kilometer ist stolze Leistung.
Genau, wirklich. Und es war halt dann auch so, vielen Dank, dass man halt so ab den 5 Kilometern war man dann halt so an diesem Haus angekommen, da ist dann halt noch ein bisschen was passiert. Ich gehe jetzt absichtlich halt nicht darauf ein, weil ich es halt gut finde, wenn die Leute, und gerade bei dem Spiel ist es wichtig, dass man nicht weiß, was passiert, sonst wird es halt langweilig. Bin dann wieder zurückgelaufen und das war halt schon ziemlich toll und es hat solche Funktionen wie ja die Heatmap und so weiter auch, so dass du halt auch wirklich gucken kannst, wie gut bin ich jetzt gelaufen, Runden anzeigen und so weiter, von 6 bis 9 Minuten halt quasi dann pro Runde, also Runde ist dann halt 1 Kilometer. Das war ziemlich toll und was ich halt gemacht habe, ist aufgrund der Hitze das andere, dass ich mir vorgenommen habe, immer so 2 Kilometer dann zu laufen, aber dann halt in 10 Minuten. Das ist ungefähr einmal bis zu der, es gibt bei meinen Eltern im Dorf nur 2 Bushaltestellen, einmal die in der Mitte und einmal die am Ende des Dorfes, dass ich bis zu der 2. Bushaltestelle renne quasi und wieder zurücklaufe und das halt möglichst in diesen 10 Minuten oder drunter schaffe. Und da wird Zombies Run dann halt lustig, weil es gibt ja auch den Radiomodus, da kannst du dann halt so lange laufen, so kurz oder so lange, wie du willst. Und da wird man dann von den wunderbaren, lustigen Moderatoren Jack Holden und Eugene Woods bespaßt, die halt auch vor allem so ein Happy-Go-Lucky-Radio machen, aber halt in der Zombie-Apokalypse. Da musste ich auch ein bisschen an unseren Podcast denken, weil es war, also nicht, weil wir so Happy-Go-Lucky sind, sondern weil es so 2 Jungs sind, die da podcasten und irgendwie Leute unterhalten. Das ist sehr schön, ja, kurzes Radio zu haben, was man halt an- und ausschalten kann.
Wir begleiten ja auch wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment die ein oder andere Person beim Joggen. Also, hey, du kannst es schaffen.
Glaubst du, die Leute hören sich einen Pixel-Diskurs-Podcast beim Joggen an?
Durchaus, ja. Ich glaube, das wurde uns sogar schon mal erzählt, dass Leute beim Laufen gehen uns immer hören.
Hm. Vorsicht, hinter dir, Zombies! Nee, bei Zombies Run ist es ja dann immer Zombie detected, Zombie 50 Meter, Zombie 20 Meter. Und du weißt eigentlich nie, das ist halt eigentlich das Tolle, du weißt nie genau, hänge ich ihn jetzt ab oder nicht, sondern erst in dem Moment, wo du quasi die wirklich Erlösung bekommst, Zombies awaited, oder dass du halt denkst, oh verdammt, weil dann kommt nämlich Item dropped,
distracted. Ich wurde noch nie gefangen, aber also von den Zombies, aber ich fand es schon etwas irritierend, dass das Zombie-Geräusch, man hört ja auch so Zombie-Geräusche.
Genau, das kommt näher.
Das kommt näher. Ich fände es aber eigentlich schöner, wenn man es so machen würde, dass man, also das wird ja wahrscheinlich anhand dessen kalkuliert, inwiefern du, zu welchem Grade du sozusagen an Geschwindigkeit zulegst.
Ja,
und ich fände es toll, wenn du an Geschwindigkeit zulegst, das Zombie-Geräusch auch etwas leiser würde, sozusagen, sodass du merkst, wie du sie abhängst. Ja? Und tatsächlich gibt es aber einfach nur so einen Piepston. Hm? Ist es bei dir auch so ein Piepston?
Es gibt einen Piepton und das stimmt, das Zombie-Geräusch kommt, glaube ich, wirklich nur, wenn er dich gleich hat oder schon erwischt hat.
Genau, und bei mir ist es dann immer nur so, dass dann Zombies detected und dann kommt so ein Piepston, dann laufe ich schneller und höre dann vielleicht mal ganz kurz irgendwie so dieses Zombie-Geräusch und dann Zombie evaded. Oder Zombies evaded und das war's dann schon.
Das kannst du aber vorab einstellen, wobei ich Hinweis, ich habe irgendwann halt mal diese Premium-Geschichte kurz abgeschlossen. Wie gesagt, das ist halt super billig. Das waren, glaube ich, echt nur 10 Euro einmal, weil sonst würde es ja jeden Monat und dann würde ich auch wissen, was es kostet.
War das nicht, ist das nicht ein Abo oder so? Ein Jahresabo?
Ja, genau,
oder
ist ein Jahresabo irgendwie von 10 Euro oder so. Und da, ich glaube, du kannst es aber auch in der normalen Version, kannst du einstellen, wie häufig die Zombies kommen und wie viel du die Geschwindigkeit steigern musst. Da würde ich aber, ein Manko ist mit dabei, dass du, wenn du halt schon schnell läufst und der Zombie ist halt hinter dir, ich kann es nicht genau sagen, aber meine Erfahrung war zumindest bis jetzt, dass wenn ich eh schon schnell gelaufen bin und dann quasi noch zulege an Geschwindigkeit, dass ich auch mal richtig super schnell war und der mich halt trotzdem gekriegt hat und ich aber auch schon mal super langsam war, also einfach nur noch so fast schon ins Nordic Walking übergegangen bin, aber ja trotzdem noch am Joggen bin, dass ich da dann halt einmal kurz schnell gelaufen bin und dass er dann halt direkt wieder weg war. Das kann man halt einstellen. Und was man einstellen kann, die Dauer der Mission, weil wir hatten uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, kannst du über die Kilometerzahl einstellen, weil du hattest ja schon mal mich irgendwann mal, ich glaube, außerhalb des Podcasts gefragt, inwiefern Zombies Run die erkennt, dass du wieder an einem Punkt bist. Das geht da über die Zeit quasi oder die Kilometerzahl, dass du halt weißt, ich laufe bis dahin hin und wieder zurück.
Jetzt ist es ja so, dass in den letzten Tagen wahrscheinlich doch auch einige Leute ein bisschen was an Meldungen und wichtigen, interessanten Nachrichten aus der Welt der Spielekultur verpasst haben mögen. Vielleicht sollte ich immer... kennst du Winfried Kretschmann von den Grünen? Winfried Kretschmann! Vielleicht sollte ich den Podcast so moderieren. Das stößt bestimmt auf richtig viel Gegenliebe. Nein, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die.
Ja, bitte.
Pixeldiskurs, Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben diese Woche 4 Artikel dabei. Die ersten 2 stellen wir etwas ausführlicher vor. Die darauffolgenden 2 sind hauptsächlich eine Lektüre-Empfehlung, aber eine unbedingte Lektüre-Empfehlung. Fangen wir aber vorne an bei Nummer 1. Through the Darkest of Times und der Widerstand in Nazi-Deutschland. Zitat, es fühlt sich unglaublich richtig an, dieses Spiel zu machen. Zitat Ende. Es handelt sich dabei um ein Interview von Benjamin Jacobs im Gespräch mit Jörg Friedrich. Publiziert wurde der Artikel auf eurogamer.de. Es ist ja so, Tobi, dass viele Shooter bereits den Zweiten Weltkrieg zum Thema hatten, aber wenige Spiele eben nur einen Blick auf das zivile Leben während des NS-Regimes werfen. Das kleine Berliner Studio Paint Bucket möchte mit dem Titel Through the Darkest of Times die Geschichte einer Widerstandsgruppe zwischen 1933 und 1945 erzählen und somit quasi den salzigen Finger in die Wunde dieser unerzählten Geschichten legen. Es handelt sich dabei um ein Studio, das aus 2 Personen besteht, Jörg Friedrich und Sebastian Schulz. Beide waren vormals bei Jager beschäftigt, ein Studio, das mitunter bekannt wurde durch den renommierten Titel Spec Ops The Line, der also sehr viel, also im Games-journalistischen Diskurs sehr viel Zuspruch bekam, in den Verkaufszahlen allerdings scheinbar weniger überzeugte. Ich weiß gar nicht, ob es das Studio Jager gegenwärtig überhaupt noch gibt, aber die haben dann mal hier und da hatten sie mal an Dead Island irgendwie sich beteiligt. Dann wurde die Entwicklung aber doch irgendwie von einem anderen Studio wieder übernommen. Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie der Verbleib dieses Studios ist. Aber Jörg Friedrich und Sebastian Schulz machen jetzt mit Paint Bucket eben, gehen sie ihren eigenen Weg. Und Benjamin Jacobs von eurogamer.de hat ein Interview mit besagtem Jörg Friedrich über das Projekt geführt und darin spricht Friedrich unter anderem über die Beweggründe hinter dem Titel. Er sagt Folgendes, es sind wirklich sehr interessante, pointierte Zitate, die ich jetzt hier mitgebracht habe. Er sagt Folgendes, Zitat: Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht 1:1, aber es gibt Parallelen. Das Berlin der 1920er Jahre war fortschrittlich und liberal. Kunst, Sexualität, Wissenschaft waren modern und vielfältig. Niemand glaubte, diese Freiheiten verlieren zu können. Aber genau das geschah mit der Machtergreifung der NSDAP. Und der gesellschaftliche Rückschritt überdauerte die Nazi-Zeit bei weitem. Und er sagt, Zitat Ende hier, und er sagt weiterhin, Zitat: Heute glaubt niemand ernsthaft, dass unsere bürgerlichen Freiheiten in Gefahr sein könnten. Und doch ist das der Fall. Sieh dir nur die Entwicklung in Ungarn an und wie dort mit der freien Presse umgegangen wird. Die Meinungsfreiheit und die freie Presse sind immer die ersten Opfer autoritärer Kräfte. Daran erkennst du sie gut. Lügenpresse ist ein Begriff, den die Nazis gerne und viel verwendeten. Zitat Ende. Es sind jetzt aber weniger die renommierten Widerstandsgruppen, von deren Existenz man ohnehin, weil die Weiße Rose und sowas, ja, welche diese Entwicklung des Spieles inspirieren, sondern unbekanntere Gruppierungen, deren Existenz überhaupt erst in den letzten Jahren zunehmend aufgedeckt wird. Dabei ist es so, dass also historisch dokumentierte Ereignisse und Daten in das Spiel Eingang finden, obwohl die Handlung selbst eigentlich eine fiktive ist. Ja, es ist so, dass Friedrich erzählt, dass eine gute Kenntnis der Geschichte, also eine historische Bildung, definitiv von Vorteil sein wird. Wer aber diese Bildung nicht hat, wird auch durch Through the Darkest of Times einiges noch dazu lernen. Und zum Spiel eigentlich ist es so, dass dem Spiel liegt ein Prinzip, ein System prozeduraler Generierung zugrunde. Man hat sozusagen die unterschiedlichen Figuren, die Beteiligte dieser fiktiven Widerstandsgruppe sind. Und diese Persönlichkeitsattribute werden prozedural generiert. Das heißt also ihre sexuelle Orientierung, ihre psychische Verfassung, ihre Familiensituation, auch ihre moralischen Befindlichkeiten werden mehr oder weniger zufällig bestimmt. Und entsprechend verändern sich die zu treffenden Entscheidungen innerhalb des Spieles stets. Es ist im Grunde eigentlich ein rundenbasiertes Strategiespiel, könnte man sagen. Ich stelle mir das Prinzip hier, muss ich sagen, so ähnlich vor wie bei This War of Mine, bei dem ebenfalls auch das Scheitern ein wichtiger Aspekt der Spielerfahrung ist. Das soll bei Through the Darkest of Times ebenfalls so sein. Und es gibt auch einige weitere Parallelen zu This War of Mine, die mir aufgefallen sind. Die Figuren sind keine trainierten Soldaten, sondern sie kämpfen mit privaten Problemen und haben eben auch sehr individuelle moralische Vorstellungen und Befindlichkeiten. Und Through the Darkest of Times wird eben auch ein rundenbasierter Titel, in dem, ich meine, also jeder Zug, jede Runde eine Woche darstellt, in der man die unterschiedlichen Aktivitäten der Gruppenmitglieder bestimmt und so weiter. Stilistisch unterstreicht Friedrich noch, dass es sich um Illustrationen handeln soll, die die Nazis verboten hätten. Ja, also sie wollen nicht den Stil der Nazis kopieren, sondern sie wollen einen Jugendstil quasi nehmen, das, was man sozusagen als entartete Kunst im NS-Regime bezeichnet hätte. Abschließend ist natürlich so, dass ein Gedanke sich unbedingt aufdrängt bezüglich der Veröffentlichung in Deutschland, und das ist das strikte Verbot des Hakenkreuzes, über das wir schon mehrfach auch im Podcast gesprochen haben. Das ist natürlich ein großes Problem für die Entwicklung des Titels, wie Friedrich folgendermaßen illustriert, Zitat: Damit bist du aus allen öffentlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Gamescom, raus und hast in der Presse einen schlechteren Stand. Wer weiß, vielleicht tut sich da ja bald was. Bis dahin gilt für uns, in Through the Darkest of Times leistest du Widerstand gegen Nazis, und die heißen auch so. Und solange wir keine Hakenkreuze verwenden dürfen, bleibt der weiße Kreis in der roten Fahne leer. Wir weigern uns, mit Fantasiesymbolen oder Namen zu arbeiten. Zitat Ende. Insbesondere aufgrund dieses sehr wichtigen Themas, der kostbaren Perspektive, die sie anbieten, und nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass Through the Darkest of Times in der Mainstream-Presse also wohl nur bedingt Aufmerksamkeit bekommen wird, gilt es also, den Titel unbedingt im Auge zu behalten. Ein Early Access Release ist für das Ende 2018 geplant, und erscheinen wird der Titel zunächst für Windows, Linux und Mac, wobei künftige Konsolenversionen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Ja, also bleibt auf jeden Fall spannend. Also
machen wir dann Deep Reading zu, wenn es rauskommt.
Ja, und also ich merke auch gerade tatsächlich, dass sich da bei mir, glaube ich, auch was ändert, was meine Meinung zu der Verwendung von den Hakenkreuzen in Videospielen angeht.
Inwiefern?
Na, ich bin dann, glaube ich, immer noch so ein bisschen ambivalent, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, beziehungsweise andersrum. Es gibt gute Gründe dafür, dass man das nicht leichtfertig macht. Also die Verwendung, sondern dass es durchaus halt in Filmen und in der Kunst und so weiter. Oder auch zum Beispiel, es gab ja auch die Diskussion mal eine Zeit lang um den Nixgut-Versandhandel und das Hakenkreuz im Verbotszeichen. Also selbst das wurde ja mal diskutiert, dass das halt nicht genutzt werden darf, auch nicht im Verbotskreis. Ich bin aber...
Also das durchgestrichene Hakenkreuz,
ja, genau, meinst du gerade? Genau, ja. Genau, das ist dieser Verbotskreis. Da hätte ich halt bis jetzt immer gesagt, ja, auf jeden Fall sollte man das so verwenden, weil es halt in einem bestimmten Kontext ist und auch für Filme, um eben diese Authentizität darzustellen und zum Beispiel historische oder an historische Fakten angelegte Filme wie Schindlers Liste, die funktionieren einfach nicht, wenn man da halt irgendwie dann auf einmal von den Verrätern und so weiter statt von Juden spricht und so weiter, was ja auch irgendwie so eine komische Doppelbedeutung hat. Aber ich finde gerade bei solchen Spielen, die ja dann auch eine Widerstandsgruppe und so weiter darstellen, dass es dann schon auch wichtig ist, dass die gegnerische Seite durchaus so dargestellt wird, wie sie ist und halt auch nicht verharmlost wird und dann halt irgendwelche komischen Fantasiesymbole und so weiter genutzt werden. Ich habe mir jetzt hier auch mal kurz die Bildersuche bei Google aufgesetzt und so weiter und da steht jetzt hier zum Beispiel so ein SS-Wachmann halt einfach rum und hat halt so einen Kreis um den Arm und irgendwie wirkt es halt irgendwie komisch und auch irgendwie absurd.
Ja, das ist, also ich bin tatsächlich schon, also seit jeher eigentlich ein starker Befürworter der Verwendung des Hakenkreuzes oder das zu erlauben. Meine Gründe dafür habe ich in anderen Podcast-Folgen, haben wir schon mal mit Eugen Pfister auch genau darüber gesprochen, über die Repräsentation des Holocausts in einer Folge, die wir gerne in die Shownotes packen können. Aber ich denke, dass man durchaus unterscheiden kann zwischen Titeln, die das Hakenkreuz verwenden, und aber dennoch keine Nazi-Propagandaspiele sind. Ich denke, dass es durchaus legitim ist, Nazi-Propagandaspiele auf den Index zu setzen und zugleich dennoch die Verwendung des Hakenkreuzes als solches nicht als Indikator für den Index zu verwenden.
Ja, genau, die Büchse der Pandora, die ich halt sehe, ist A, eine Inflation der Verwendung der Symbolik und B, die Alltäglichkeit des Symbols auch auf anderen Dingen, weil wie ist es zum Beispiel mit Foren? Kann ich ja auch einfach dann als Profilbild zum Beispiel halt ein Foto von halt einem Spiel nehmen und wenn mich jemand da irgendwie da ankreidet und sagt, hier, warum hast du da so ein Bild? Kann ich halt sagen, nee, das ist halt eine Figur aus Through the Darkest of Times, so, was ist denn das Problem? Natürlich verwende ich das, wobei du dann natürlich, also eigentlich hinkt das Argument, du kannst natürlich auch, keine Ahnung, Stauffenberg in SS-Uniform, hast du auch noch in Anführungszeichen einen Widerständler dargestellt, kannst du dich natürlich auch rausreden oder benutzt halt eine 88 und so weiter.
Also das ist aber auch, glaube ich, nicht das wirkliche Problem dieser aufkommenden rechtsnationalistischen Bewegung. Weil die sowieso schon längst ihre eigenen Wege gefunden haben, also Symboliken zu instrumentalisieren, die dieses Hakenkreuzverbot umgehen und eher fast schon spielerisch ja damit umgehen und sich daraus ein Vergnügen machen. Diese kleine Katz-und-Maus-Spiel zwischen Verfassungsschutz und der eigenen identitären Gruppierung.
Identitäre Gruppierung.
Sag ich jetzt mal absichtlich so. Und ich glaube tatsächlich, dass man kann unterscheiden. Ich kann sagen, Inglourious Basterds verwendet das Hakenkreuz, ist aber kein Nazi-Propagandafilm. Deshalb muss es nicht auf den Index. Und so ähnlich verhält es sich hier auch bei Through the Darkest of Times. Es ist ja so, dass mit dem Verbot des Hakenkreuzes tatsächlich auch eine widerständische Rede, eine antifaschistische Rede mit unterdrückt wird. Und das finde ich problematisch.
Ich würde es halt tatsächlich mittlerweile so sehen, nicht bei allen Spielen, aber bei Spielen wie zum Beispiel Through the Darkest of Times oder anderen Spielen, wo eindeutig klar ist, dass sich da eine eindeutige Positionierung zu finden, nicht einfach nur eine neutrale, irgendwie so ein Call of Duty oder so, wo man halt einfach eine Darstellung hat und so weiter, aber ein Spiel, was wirklich auch so die Wirkung von This War of Mine hat, so wo man dann also eine starke auch transformatorische Situation vielleicht hat, weil man dann echt so diese Situation hat von, okay, ich habe jetzt hier so eine Widerstandsgruppe halt irgendwie gehabt und beschäftige mich danach vielleicht auch mit Edelweiß-Piraten und solchen Geschichten.
Ich verwahre mich gegen die Annahme, dass Call of Duty eine neutrale Darstellung des Hakenkreuzes bewerkstelligt. Call of Duty tut das meines Wissens nach auch gar nicht. Also da gibt es, glaube ich, kein Hakenkreuz. Aber ja, also ich würde tatsächlich, also wenn ich es richtig verstehe, dann unterscheiden wir uns insofern in unseren Positionen, dass du sagen würdest, man muss quasi die Ausnahmen festlegen, wohingegen ich würde die andere Herangehensweise nehmen, sozusagen die Opt-in-Variante. Du nimmst die Opt-out-Variante, ich nehme die Opt-in-Variante. Man muss quasi das Hakenkreuz grundsätzlich als Symbol in der Verwendung der Kunst natürlich, davon spreche ich hier, ja. Nicht in der Öffentlichkeit oder sowas oder im politischen Diskurs, sondern in der Kunst. Man muss es legal machen, man muss es diesbezüglich freigeben für die Verwendung in künstlerischen Zwecken. Und dann sozusagen im Opt-in-Verfahren feststellen, was sind tatsächlich Nazi-Propaganda-Werke, die wir dann wiederum auf den Index setzen müssen.
Ja, ich wollte jetzt natürlich nicht Call of Duty diffamieren, aber ich würde jetzt bei großen AAA-Titeln halt davon ausgehen, dass da die Verwendung nicht einem aufklärerischen Impetus folgt, sondern Marketing und irgendwie Darstellung von Figuren. Und da würde ich halt sagen, weiß ich nicht. Aber bei einem Spiel, was wirklich einen hohen künstlerischen, einen hohen Bildungsauftrag und so, also nicht Auftrag, sondern Wunsch hat und also auch wirklich künstlerisch wertvoll ist, also das Spiel muss quasi beweisen, dass es mündig genug ist, dieses Symbol zu verwenden.
Siehst du, ich mach's andersrum. Man muss quasi dem Spiel nachweisen, dass es ein Nazi-Propagandaspiel ist und dann kann man es quasi auf den Index setzen.
Ja, ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ich habe da einfach ein bisschen Angst. Aber
Nummer zwei.
Genau, lass uns doch mal von Nazis zur Hölle kommen. Nämlich ein weiterer beliebter Bestandteil von Videospielen, also auch unabhängig von der Verwendung von Hakenkreuzen oder nicht, sind ja Nazis sowieso absolut prävalent in Videospielen. Aber auch Dämonen, teufelsähnliche Wesen und allerlei andere Getiere, also wenn wir uns überlegen, den Goblin zum Beispiel, den gibt es in jedem Rollenspiel und so weiter, so kleine Feuerteufel oder andere irgendwie Wesen, die so, also wenn du den Hexenhammer, das Buch aufschlagen würdest und so diese verschiedenen dämonischen, satanischen Figuren, die würdest du da wahrscheinlich alle in verschiedensten Spielen wiederfinden. Und was natürlich auch sehr naheliegend ist, ist natürlich die Hölle, das Thema der Hölle in Spielen wiederzufinden. Und genau diesem Thema wendet sich nämlich Andreas Inderwildi in seinem Artikel vom 23.07. Unter dem Titel The Road to Video Game Hell Sightseeing the Abyss auf Eurogamer.net. Zu.
Haben wir schon wieder Eurogamer? Gut, ne?
Ja,
schon also, das zweite Mal jetzt.
Ich hatte tatsächlich auch noch mehr von Eurogamer. Das liegt natürlich unter anderem, dass sie in meinem Feedly sehr weit oben sind. Aber die hatten diese Woche, hatten die einiges, was ganz cool war. Aber wir haben uns jetzt für bestimmte halt eben entschieden, weil wir haben ja natürlich keine 3 Stunden Zeit. Was er jetzt in einem Artikel im Endeffekt macht, ist einfach mal zu schauen, inwiefern ja quasi die Hölle sowohl ein beliebtes Bild ist, sowohl in der Kunst als auch in Videospielen. Und das, was er Interessantes macht, ist, dass er eben sich erstmal noch nicht den Videospielen zuwendet, sondern erstmal in die Kunst schaut. Also Videospiele sind natürlich auch Kunst, aber ich meine jetzt in die Malerei. Und da uns erstmal solche Höllendarstellungen wie zum Beispiel The Last Judgment von Jan van Eyck zum Beispiel zeigt, aber also es sind sehr viele Darstellungen mit dabei, aber auch zum Beispiel berühmte Bilder von Hieronymus Busch und man bekommt so
Bosch.
Bosch, dankeschön. Busch ist, glaube ich, der andere. Aber genau, Bosch, also zum Beispiel auch das Last Judgment und The Garden of Earthly Delights. Das ist auch super interessant, sich das mal anzuschauen, weil man dann irgendwie auf diesen Bildern ganz viele unterschiedliche Darstellungen sieht. Jetzt zum Beispiel ein Ohr, aus dem irgendwie ein Messer kommt oder eine Schere.
Ja, das ist der Hieronymus Bosche Wimmelbild-Surrealismus, der sich da schon abzeichnet.
Ja, genau. Das würde ich jetzt aber an der Stelle so ein bisschen überspringen. Er zeigt aber so ein bisschen die Vorgänger vielleicht von dem, was wir heute in digitalen Spielen wiederfinden. Und dann macht er eine ganz spannende Unterscheidung, nämlich zwischen der Hölle als etwas, was metaphorisch daherkommt, nicht metaphorisch, metaphysisch herkommt, was quasi eigentlich nicht einen bestimmten Ort hat, sondern außerhalb des Diesseits liegt. Dann die Hölle als etwas, was einen sehr konkreten Ort hat Das wäre das zweite.
Auch eine Topografie sozusagen, richtig, ja.
Genau, also einen konkreten Ort im Sinne von, wir bohren mal irgendwo in, was weiß ich, Mitteleuropa unter Paris, so katakombenmäßig, und dann findest du da irgendwie den Eingang zur Hölle. War, glaube ich, sogar im Film Katakomben so, dass sie dann den Eingang zur Hölle finden. Genau, also auch natürlich im Film, das hat er auch erwähnt, ist natürlich die Hölle ein beliebtes Bild, und ich war aber noch mit meiner Aufzählung quasi noch nicht dritte, sondern die dritte Darstellungsform, man könnte so verschiedene Kategorien bilden, ist nämlich die Hölle als im Geist quasi, also in der Psyche. Und dann macht er eben das Spannende, dass er diesen, also das macht er schon währenddessen, ich habe es nur jetzt erstmal aufgeschlüsselt, aber zu diesen einzelnen Punkten bringt der Spieler als Beispiele an. Also es gibt zum Beispiel einmal, unter dem ersten Punkt wäre dann zum Beispiel Dark Souls, das eine relativ klare Darstellung, auch eine klassische Darstellung von der Hölle hat, also hier mit Lava und unterirdisch, so in die Richtung, was er dann auch so ein bisschen vergleicht mit dem Bild von Sandro Botticelli, The Abyss of Hell. Also auch so das nach unten gehende. Dann aber zum Beispiel auch, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, Doom.
Moment, Botticelli hat in dem Fall Dante Alighieri visualisiert, ne? Diesen Höllentrichter, der ist das, ne?
Genau.
Genau, den hatten wir hatten ja schon mal irgendwie die sieben Todsünden der Videospielhölle oder irgendwie sowas hatten wir schon mal und hatten das auch als Beitragsbild, das von Botticelli.
Genau, dann den aber wirklich konkreten Ort findet man dann halt quasi bei Doom.
Genau.
Und da ist aber dann zum Beispiel auch der Unterschied zu der Darstellung. Da hast du halt auch so eine Art Himmel oben drüber, so Orangetöne. Also nochmal was ganz anderes. Und auch die Dämonen und die Teufel haben so eine comicartige, also nicht im Zeichenstil, sondern die sind so ein bisschen, ich würde jetzt mit meinen eigenen Worten sagen, goofy.
Sie sind insofern goofy, als dass sie dem Original aus den frühen 90er Jahren entspringen,
ja,
im Design auch, und deshalb nicht als irgendwie gruselige, bedrohliche Feinde wahrgenommen werden, sondern eher als nostalgische Reminiszenz.
Die sind halt auch so ein bisschen überzeichnet, so habe ich das halt jetzt auch verstanden.
Ja.
Genau, und dann wird natürlich mit Hellblade oder solchen Spielen wie Silent Hill dann diese dritte Kategorie dargestellt, wo die Hölle eigentlich etwas ist, was sich in der menschlichen Psyche darstellt, oder wenn man bei Silent Hill würde ich denken, die Hölle ist etwas, was dem Geist entspringt nach dem Tod, so, aber es ist etwas, was aus der Seele, aus dem Geist der Person oder quasi aus den psychischen Problemen der Person entspringt und nicht außerhalb zu verorten ist. Also die Hölle ist nichts, was man verlassen kann.
Ja, die Hölle ist eine Befindlichkeit eigentlich. Ja, also eine Empfindung, ein Zustand des Geistes.
Ja, genau. Und dann hat er noch ein ganz, ganz spannendes Fazit, wie ich finde, ist nämlich, dass eigentlich wir ja in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, also niemand von uns läuft durch die Gegend, oder zumindest ein großer Teil von uns läuft heutzutage durch die Gegend und lebt in dauerhafter Angst vor Höllenqualen. Gut, ich nicht. Zumindest kommt er zu dem Fazit, dass es gibt halt nicht so diese mittelalterliche Vorstellung von dauerhafte Angst vor Höllenqualen nach dem Tod. Aber der teuflische Höllenfuhl, also im englischen Original, the fiery pit is alive and well and remains as vital as ever to our enlightened minds. Also obwohl wir in einer aufgeklärten Gesellschaft oder zumindest glauben, in einer aufgeklärten Gesellschaft zu leben, ist das Thema der Hölle dauerhaft und übermäßig vorhanden in der Darstellung, sowohl Kunst, also Gemälde, als auch in Videospielen, worin sich ja vielleicht auch unsere kollektiven Ängste widerspiegeln. Genau.
Genau, die Ikonografie der Hölle als Manifestation kollektiver Ängste.
Ja.
Schöner Gedanke. Nummer 3.
Entschuldigung, das war jetzt so, als wäre es so abgewürgt, ne?
Ich finde es aber tatsächlich auch, ich fand
es
einen
super
spannenden Artikel.
War ja jetzt auch mein Fazit, und ich fand es eigentlich ganz schön, wie du das gemacht hast. Jetzt hast du es nur versaut, dass du es kommentiert hast.
Ja, ne, da hat man das wieder so herausgestellt, immer auf diese Meta-Ebene, Meta, alles muss Meta sein.
Was ich leider nicht gemacht habe, war, ich wollte eigentlich Nazis, Hölle und so eine blöde Überleitung von wegen Nazi-Hölle oder Höllen-Nazis machen, aber Nummer drei.
Gaming's Toxic Men Explained von Colin Campbell, polygon.com.
.com.
Genau. Es gab in der vergangenen Woche eine große Cover-Story von Colin Campbell auf Polygon zum Thema der toxischen Maskulinität. Ein Thema, bei dem wir durchaus auch überlegt haben, ob wir das zu unserem Thema der Woche hier in der Sendung machen. Letztendlich aber sind wir in der Diskussion darüber zu dem Ergebnis gekommen, dass der Artikel in sich so rund ist, dass wir eigentlich wenig da glauben, jetzt noch irgendwie hinzufügen zu müssen, sondern wir wollen den Artikel eigentlich euch, lieben Leuten da draußen, zum Lesen eindringlich ans Herz legen. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung von verschiedenen Gedankenansätzen für die Beantwortung von insgesamt 11 Fragen. Und ich habe mir diese 11 Fragen mal rausgeschrieben, die ich jetzt einfach mal so kurz hier runterrattere. Ja? Frage 1. Wie konnte sich die toxische Maskulinität, jetzt geht es immer natürlich um die Spielekultur, etablieren? Zweitens, warum sind misogyne und rassistische Positionen innerhalb der Spielekultur so verbreitet? Drittens, warum schwelt offener und latenter Rassismus in Online-Gaming-Chats? Viertens, warum sind die toxischen Männer innerhalb der Spielkultur so wütend? Fünftens, wie kommt es, dass so viele vorwiegend weiße Männer sich als marginalisiert verstehen? Sechstens, welche Verantwortung tragen Unternehmen, soziale Medien und klassische Medien? Siebtens, warum fühlen sich scheinbar viele der besagten Männer als Helden? Achtens, welche Rolle spielen Persönlichkeitskults in der Etablierung toxischer Umgebungen? Neuntens, wie organisieren sich Personen, die Bedrohungen und Belästigungen begehen? Zehntens, welche Rolle spielt Misogynie für die Organisation dieser Gruppierungen? Elftens, inwiefern sind progressive Entwicklungen der Gesellschaft von toxischer Maskulinität bedroht? Und die 12. Frage ist eigentlich, wie können wir weitermachen? What's next? Wie können wir dagegen auch vorgehen und uns engagieren? Wie gesagt, wir hatten ursprünglich überlegt, diese Fragen alle durchzusprechen. Es handelt sich dabei, also man muss sagen, der Artikel ist etwas schwierig zusammenzufassen. Es handelt sich nämlich um, er ist nicht nur reichlich lang, sondern er bringt auch viele verschiedene fragmentarische Ansätze, Gedankenansätze vor. Und also überwiegend von Journalisten und von Geisteswissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, die mitunter auch persönlich betroffen sind von Belästigung, von Harassment, ja. Und da sind viele super spannende, interessante Gedanken und auch spannende Persönlichkeiten dabei. Das alles jetzt hier unter einen Hut zu bringen, wäre zu extensiv geworden. Daher, liebe Leute, gibt es von uns eine dicke Leseempfehlung für den Artikel Gaming's Toxic Men Explained von Colin Campbell. Selbstverständlich findet ihr den Link in den Shownotes zur aktuellen Episode. Nummer 4. Du hast auch noch eine kleine Lektüreempfehlung dabei, Tobi. Ne?
Ja, und zwar das, was ich jetzt mitgebracht habe, ist quasi auch Meta. Es ist nämlich eine Rezension eines Buches und nicht die Buchankündigung als solches. Ich finde das aber ganz nett. Wir werden auch die Rezension verlinken. Dann könnt ihr euch das nämlich auch nochmal durchlesen. Dort wird nämlich natürlich auch das Ganze nochmal ausführlicher dargestellt. Es geht nämlich um ein Buch, nämlich Phänomen Let's Play. Das Ganze ist erschienen im Springer Verlag. Herausgeberin ist Judith Ackermann.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Gerne. Wo natürlich verschiedenste Autoren, die jetzt auch aufzuzählen, zu viel wäre. Wir werden gleich etwas Lustiges machen. Ich werde dich nämlich gleich bitten, eine Zahl zu nennen. Und dann werden wir nämlich zufällig jemanden auswählen, der im Buch vorkommt. Genau, aber ich sage noch 2, 3 Worte zum Buch. Oder zur Rezension, nämlich, also das Buch, auch noch ein Hinweis, kostet 41 Euro, ist allerdings beim Springer Verlag erschienen. Manche Menschen aus der Universität haben dementsprechend vielleicht auch die Möglichkeit, über den Springer-Link das Buch auch kostenlos zu lesen. Falls nämlich auch, ja, vielleicht hören uns ja auch Studenten zu, die das noch gar nicht wissen. Manche Unis haben diese Möglichkeit, dass man Springer-Link-Bücher auch direkt runterladen kann und lesen kann. Aber ich sag noch 2, 3 Worte zum Buch, nämlich das Thema des Ganzen ist, ich zitiere nach Lisa Pauls Rezension, das Basiskonzept von Let's Play-Videos besteht daran, das eigene aufgezeichnete Videospielhandeln auf Online-Videoplattformen zu präsentieren, wobei dieses meist per Voice-Over kommentiert wird. Trotz der großen Popularität dieser Videos sowie einiger Let's Player ist dieses Phänomen in seiner Heterogenität an Formaten bislang nicht wissenschaftlich betrachtet worden. Also,
was? Das kann gar nicht sein. Ich habe dazu auch was geschrieben.
Ja, Zitat Ende. Das heißt also, es gibt ein Desiderat der ausführlichen Auseinandersetzung. Ja, Stefan, du hast es leider nicht präsent genug publiziert. Vielleicht wäre damit schon alle Fragen beendet worden.
Ja, mein Beitrag war eigentlich das Ende aller Fragen, aber nein. Nee, ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben und habe diese Bachelorarbeit auch in einem Sammelband dann publiziert, dessen, ach, ich vergesse den Namen immer, Playing in Between, intermediale Aspekte zeitgenössischer Computerspielpraxis oder sowas, glaube ich.
Ja, wobei, wie gesagt, das Desiderat war ja nicht jetzt, dass niemand was dazu geschrieben hat, sondern dass das Phänomen in seiner Heterogenität an Formaten bislang nicht wissenschaftlich betrachtet worden ist. Also ich würde schon auch sagen, dass trotz, vielleicht auch nach diesem Sammelband, ich habe den natürlich jetzt natürlich nicht gelesen, aber dass es da natürlich noch jede Menge Potenzial gibt der Auseinandersetzung.
Klar, vor allem, wenn da jemand herkommt, meine Bachelorarbeit, ja. Also, sie ist zwar in überarbeiteter Form und der Artikel ist auch ganz gut geworden, aber das deckt doch kein Desiderat ab, das ist ganz klar. Deshalb ist dieser Sammelband natürlich unbedingt willkommen. Ich mache ja nur Quatsch, also natürlich.
Nee, das hatte ich jetzt auch so nicht verstanden, sondern dass es insgesamt sehr gut ist, da an der Stelle, dass es solche Sammelbände gibt, aber bestimmt auch noch weiteres Potenzial. Aber ich sag mal was dazu, was jetzt eigentlich die Kapitel sind. Nämlich mediale Spezifität von Let's Play-Videos, Performativität und Performance im Let's Play-Kontext, Let's Play-Rezeption, Aneignung und Produktion, medienpädagogische Kontextualisierung von Let's Play-Videos und gerade der letzte Teil ist für die Medienpädagogik relativ interessant. Wenn euch das Ganze interessiert, lest euch dann auch nochmal das Fazit, das überspringe ich nämlich jetzt hier an dieser Stelle und auch den Vorstellung vielleicht von einem Einzelbeispielartikel, sondern es war jetzt einfach nochmal die Ankündigung und dass es eine wunderbare Rezension gibt, die euch auch nochmal sagt, ob es sich lohnt oder nicht.
Ich habe es jetzt so gemacht, Tobi, wir wollen ja jetzt einen Blick werfen auf die Liebe und auf das Spiel Florence. Um überzuleiten in das Thema der Woche, mache ich es eigentlich ja immer so, dass ich selbst musiziere. Jetzt bin ich aber mal etwas mutig geworden, habe mir gedacht, warum nicht auch etwas Musikalisches aus dem Spiel mitbringen, nämlich aus dem Trailer, der ja sozusagen Veröffentlichungsmaterial zu Werbezwecken ist. Und deshalb würde ich sagen, einfach um ein bisschen in Stimmung zu kommen, um uns hier ein bisschen so in die liebliche Stimmung von Florence hineinzuschwingen, hören wir jetzt einen kleinen Fetzen Musik aus dem Trailer zu dem Spiel, das wir gleich rezensieren wollen. War die Trailermusik von Florence, über das wir jetzt im Thema der Woche etwas ausführlicher sprechen wollen. Florence, entwickelt von dem Studio Mountains, welches von Ken Wong gegründet wurde, der ebenfalls Teil des Studios Us 2 war, welches berühmt wurde durch Monument Valley. Und von Annapurna Interactive gepublished, gerade eben habe ich es noch nachgeschaut, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Von Annapurna Interactive habe ich nämlich nicht nur, die haben nämlich What Remains of Edith Finch zuletzt gemacht, aber sie haben auch gepublished Gorogoa.
God of War?
Gorogoa. Gorogoa. Ein Spiel, das ich ausgesprochen empfehlen kann. Ich glaube, ich habe im Podcast das auch schon mal irgendwann erwähnt, insbesondere auf wahlweise dem iPad oder der Nintendo Switch funktioniert das sehr gut. Das ist so ein sehr surrealistisch, eine sehr surrealistische Geschichte, die gewisse ästhetische Ähnlichkeiten auch zu Florence hat, über das wir sprechen wollen. Und ich glaube, die Empfehlung zu Gorogoa hatte ich irgendwann schon mal hier angebracht. Florence jedenfalls 2018 rausgekommen, ne? Meines Wissens nach.
Ja, Februar 14. 2018 für ISS.
iOS
für Apple-Produkte und für Android am 14. März 2018.
Und es geht im Grunde bei Florence um eine Liebe, um eine Jugendliebe zwischen der Protagonistin Florence Yeoh.
Ja. Und Krish.
Und Krish. Genau, ich weiß seinen Nachnamen zwar nicht
mehr. Er hat einen Nachnamen, der kommt aber nur einmal kurz auf einem Familienfoto vor. Aber bei der Suche nach dem Namen bin ich leider nicht fündig geworden. Ich hätte es jetzt nochmal bis zu dem Punkt durchspielen müssen oder das Kapitel nochmal spielen müssen. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Er wird aber auch nur als Krish hauptsächlich im Spiel bezeichnet. Auch sie kommt eigentlich vor allem als Florence vor.
Insofern überhaupt Worte fallen, denn das Spiel kommt überwiegend ohne Worte aus. Es gibt nur ganz wenige Sequenzen, in denen überhaupt Schrift in irgendeiner Form vorkommt. Ja. Vielleicht können wir, bevor wir darauf eingehen, noch kurz anmerken, bevor wir jetzt in diese Rezension eintauchen, dass wir es so machen, liebe Leute da draußen. Wir werden erstmal sozusagen ein paar Rezensionsgedanken loswerden, die sich insbesondere an jene Leute richten, die mit dem Spiel keine Erfahrung haben, sie aber gerne noch machen möchten. Wir werden also uns mit Spoilern erstmal zurückhalten und dann, wenn uns danach ist, im späteren Verlaufe der Auseinandersetzung mit dem Titel, wenn wir meinen, da ist noch was Gewinnbringendes daran, wenn wir was vorwegnehmen, dann gibt es extra vorweg eine Spoilerwarnung, sodass ihr also nicht damit rechnen müsst, jederzeit gespoilert zu werden. Aber ja, wie gesagt, die Erzählung kommt im Grunde ohne Worte aus. Das ist eigentlich auch schon eine große Besonderheit von Florence, nicht wahr?
Ich glaube, das, was halt hauptsächlich vorkommt, weil ich habe auch nochmal geguckt, also ich habe mir so ein paar Basisdaten rausgesucht, zum Beispiel wie Sprachen. Es ist nämlich erschienen in Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch. Aber das bezieht sich eigentlich nur auf nämlich Aktüberschriften. Das Spiel wird nämlich ja in 20 Kapiteln, in 6 Akten erzählt. Und da steht halt zwischendurch halt immer die Bezeichnung des Aktes. Den würde ich jetzt nicht nennen, weil auch diese sind quasi nicht spoilerfrei, aber da gibt es halt immer Überschriften, wie man das halt aus vielleicht, es ist ja auch eigentlich eine Graphic Novel, kennt, dass halt so ein kurzes Zwischenbild auftaucht, wo dann halt steht Akt 1.
Aber man könnte es auch eigentlich als Visual Novel gewissermaßen bezeichnen, finde ich. Denn es ist schon so ein bisschen daran angelehnt an diese, also die Inszenierung kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass man wie also einzelne Illustrationen hat, durch die man gewissermaßen durchscrollt, die nur sehr minimal animiert sind. Und sozusagen im Übergang von einer Illustration zur nächsten gibt es sozusagen Einmischungen durch Spielmechaniken, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und die Spielmechanik ist eigentlich das, was in Florence zum Sprechen gebracht wird und den Titel meines Erachtens nach auch so besonders interessant macht.
Ja, und also das Spannende ist ja, man scrollt, wischt ja nach unten.
Nicht immer. Nach unten, nach oben, nach links, nach rechts, je nachdem, in welche Richtung die Erzählung sich entwickelt.
Stimmt.
Ja, wir können ja,
also es ist, häufig ist es glaube ich nach unten, aber stimmt, es gibt auch welche, die, stimmt, es gibt zum Beispiel eine Szene, die kann man vielleicht erwähnen, ohne dass sie gespoilert ist, es gibt eine Szene, wo sie durch die Stadt läuft, mehr sage ich dazu nicht, jetzt noch nicht, wo man nach links, das ist glaube ich das erste Mal, dass man das dann wechselt.
Ja, das, also es wechselt.
Das ist beeindrucksvoll, quasi dadurch, dass man es plötzlich wechselt, weil man es vorher so gewohnt ist.
Vielleicht können wir eine Sequenz rausgreifen oder eine Gegenüberstellung von zwei Sequenzen ist vielleicht hier in dem Falle besser, um zu erklären, was damit gemeint ist, dass die Spielmechanik zum Sprechen gebracht wird. Denn wie macht man das, dass man eine Erzählung, eine wirklich eindringliche Erzählung über die erste große Liebe, könnte man sagen, ja, zwischen zwei Menschen. Wie macht man das, dass man eine solche Geschichte erzählt, ohne Worte zu verlieren? Die einzigen Worte, die gesprochen werden oder auch in Schriftform erscheinen, sind diejenigen, die Florence zu ihrer Mutter am Telefon sagt, bei der man sozusagen wie in einer Dialogauswahl sich entscheiden kann. Aber das meiste passiert tatsächlich interaktiv. Also die Möglichkeiten des Mediums Spiel werden hier integral einbezogen in die Erzählung. Beides ist so ineinander verschmolzen, dass man es nicht trennen kann.
Stimmt, die Mutter bekommt tatsächlich einen Text. Aber die, sie spricht, glaube ich, nicht, das ist das Interessante.
Dass genau, man wählt nur die Antworten auf genau. Das Telefonat aus. Und jetzt ist so, zwei Sequenzen, die wir vielleicht als Vergleich heranziehen können. Und ich denke da an eine Sequenz, an die Form, in der in Florence Dialoge geführt werden. Denn das ist etwas, was an unterschiedlichen Stellen des Spieles auftaucht. Und vielleicht nehmen wir einfach mal sowas wie das erste Date. Ja? Das erste Date, was stattfindet.
Können wir dazu schon was sagen?
Ich finde, wir können was dazu sagen, insofern, als dass wir noch nichts jetzt aus dem weiteren Verlauf des Spieles unbedingt vorwegnehmen müssen.
Beziehungsweise wir können ja über die Form sprechen, aber nicht über den Verlauf des ersten Dates.
Ja, wir können gewiss sagen, dass Dialoge in Florence oftmals so geführt werden, dass es also kleine Puzzle-Einlagen gibt, also relativ leichte Puzzle-Einlagen, in der sozusagen irgendwie mal sind es drei, mal sind es vier Teile in eine Sprechblase sozusagen zusammengefügt und gepuzzelt werden müssen.
Die sich aber spannenderweise von ihrer Form her verändern, wie sich auch der Dialog verändert. Also das fand ich ziemlich, ziemlich toll, dass zum Beispiel also man hat dann so Puzzle und die sind am Ende, Anfang sind die halt so rund, das sind so zwei Puzzleteile, also einfach ein Kreis von einer Sprechblase und dann sind die erst rund und umso aggressiver das Gespräch wird, sind die Enden, also die Puzzleenden, werden die eckiger. Also dann gibt es zum Beispiel ein Dreieck, was sich halt in eine Einsparung für ein Dreieck einfügt.
Und ebenso auch die also es ist auf so vielen Ebenen spannend, weil auch das erste Date ist ja ein Moment, in dem man sich erstmal kennenlernt, in dem man auch zu kommunizieren lernt und sich zu verstehen lernt, in der man vielleicht auch zu Beginn erstmal ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, die richtigen Worte zu finden, weil man nervös ist und so weiter. In Florence findet sich das folgendermaßen repräsentiert. Das Puzzle beginnt mit einem, also illustriert als Dialog eines ersten Dates. Und es sind sehr viele Puzzleteile am Anfang, die man irgendwie richtig hinsortieren muss, um zu antworten. Und umso mehr das Date voranschreitet, desto selbstverständlicher, desto leichter fließen die Worte. Also wird das Puzzle immer leichter, die Teile werden immer weniger, bis man irgendwann tatsächlich in der Situation ist, dass man nur noch ein Teil hat, was man einfach nur noch reinschieben muss, weil man sich schon so selbstverständlich und gut versteht. Wenn man eine Beziehung etabliert hat, dass man nicht mehr aktiv darüber nachdenken muss, was genau man jetzt wie sagt.
Wenn ich dazu was sagen darf, ich sag einfach mal Streit.
Ja, ja.
Okay, Streit funktioniert nämlich spannenderweise so, dass das Bild von den beiden Personen, die sich streiten, wie auf einer Waage nach links oder rechts sich quasi kippen kann. Und man will natürlich nicht auf der Seite sein, wo es nach unten geht. Also man spielt ja quasi aus der Sichtweite von Florence. Und da ist es dann auch so, dass man auch wieder diese Puzzleteile zusammenfügt und sehr schnell die dann zusammenfügt, also gar nicht mehr wirklich darüber nachdenkt, was wird jetzt hier eigentlich gesagt, sondern nur noch schaut, dass man die Oberhand im Streit behält und schnell diese Puzzleteile, die natürlich super einfach sind, aber einfach nur, dass man es schneller schafft als quasi der Computergegner.
Es wird eine kompetitive Situation auf einmal daraus, aus dem, was vorher mal kooperativ war, auf spielmechanischer Ebene, allein, ja, auf keiner anderen und dadurch auch auf der erzählerischen Ebene. Sodass nicht nur, was ich ganz besonders interessantes, subtiles Detail in Florence, Streitsituation, man ist dabei, wie du schon richtigerweise sagtest, kompetitiv Puzzle zu lösen, also möglichst schnell die Sachen hinzuzufügen, ja, das Puzzle zu lösen und in die Sprechblase einzufügen. Man muss aber immer, dann ist sozusagen der, ich sag mal in Anführungszeichen, Gegner dran, dann fokussiert sich die Kamera, ja, auf das gegnerische Puzzle. Man muss immer wieder manuell wieder zurückwischen zur eigenen Position. Ja, man muss immer wieder so ein bisschen nach links rüberwischen, als müsste man quasi die Perspektive zu sich zerren. Das war eine Subtilität, die mir aufgefallen ist. Ist dir nicht aufgefallen? Oder war das bei dir nicht so?
Hast du es auf dem iPhone gespielt?
Nee, auf dem iPad.
Ich habe es aber auch auf dem iPad gespielt. Also ist mir zumindest nicht aufgefallen. Und ich habe gerade nicht.
Das war, also mir ist es als große Subtilität nur aufgefallen. Ich habe auch erst gedacht, wieder die Perspektive rüberziehen. aber also zu meinem eigenen Puzzle. Und weil ich nur so diese eine Hälfte meines Puzzles wirklich noch sehen konnte. Und dann musste man rüberziehen, hat man sein Puzzle wieder ganz gesehen und konnte es dann lösen. Ja. Was ja eine super starke, ludische Message ist in Bezug auf diese Streitsituation. Man muss immer wieder seine eigene Perspektive wieder ins Bild drücken, weil die andere Person die Perspektive an sich reißt. Und man selber tut das natürlich auch aus der Perspektive der anderen Person, ja. Ein kompetitives Ringen um Perspektiven. Ein Streitgespräch.
Was ist denn die zweite Szene, die du noch hattest im Kopf?
Das war das. Das war die Gegenüberstellung zwischen einmal dem sozusagen dem kooperativen Dialog und dem kompetitiven Dialog.
Ah, okay, du wolltest den Dialog und den Streit quasi, den haben wir jetzt schon.
Ja, genau, das haben wir schon, richtig. Ja. Wir können auf die Spielmechanik, können wir im Spoiler-Teil nochmal etwas genauer eingehen.
Das ist halt genau mein Punkt, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, Streit, weil eigentlich allein schon das Kennenlernen von diesen verschiedenen Spielmechaniken, also es hat ja verschiedenste Szenen, die anders funktionieren, also man führt nicht die ganze Zeit irgendwelche Dialoge und so weiter und manchmal ist es auch einfach nur das Anklicken von bestimmten Gegenständen, ich sage jetzt noch nicht mehr dazu, aber einfach so dieses, oh okay, was kommt jetzt wieder Neues und was, oder auf welche Art und Weise erzählt es jetzt das wieder, wie gesagt, also allein schon der Perspektivenwandel, der ja sonst in anderen Spielen einfach, ja okay, es gibt eine freischwebende Kamera, ist ja in diesem Spiel bewusst gewählt und ist Teil der Erzählung, wo es an einer anderen Stelle einfach nur eine Frage der Kameraposition, aber die Kameraposition ist halt erstmal relativ banal oder uninteressant, womit ich nicht sagen will, dass Kameraführung in einem AAA-Titel irgendwie hirnlos, also irgendwie unkonkret. Auch die, wir haben sich was dabei gedacht, aber in diesem Spiel wird die Kameraführung zu einem wesentlichen Teil der Erzählung, wohingegen sie an anderer Stelle nur quasi Träger der Erzählung oder Form der Erzählung ist.
Und das bringt uns auch natürlich dazu, dass wir feststellen müssen, in Florence ist auch die Mechanik keine skillbasierte. Etwas, was erstmal ungewöhnlich erscheinen mag. Im Laufe eines solchen Kapitels in Florence kann es durchaus sein, dass die zu lösenden Aufgaben nicht, wie man es eigentlich von Spielen kennt, schwerer werden, sondern leichter. Ja, wie zum Beispiel im Dialog beim ersten Date. Man unterhält sich erst, du musst kompliziertere Puzzle lösen, wo man bei den ersten zwei Puzzlen vielleicht durchaus mal denken kann, so, Moment, gehört das jetzt dahin oder dahin? Dann aber irgendwann wird es super leicht und flüssig, ja. Was sozusagen, wo man sagen kann, hier ordnet sich die Spielmechanik durch die Tatsache, dass sie so von Erzählung durchdrängt ist, ihrem eigentlich erzählerischen Charakter unter und wird nicht zu einem, wir wollen jetzt den Spieler irgendwie fordern oder ihm irgendwas Neues beibringen, sondern es wird auch nicht darauf aufgebaut in dem Sinne, ja, sondern es kommen ständig neue Mechaniken hinzu, sie verändern sich und sie sind in keinster Weise dazu gedacht zu fordern, sondern dazu zu erzählen. Finde ich ist eigentlich ein spannender, essentieller Punkt von Florence, der es auch aus Game Studies Perspektive diesen Titel so wahnsinnig interessant macht.
Noch so ein Rezensionspunkt, Musik.
Ja. Tatsächlich. Wir haben ja gerade schon ein Stück gehört, das auch Teil des Scores ist von Florence. Ich finde, die Musik trägt die Emotionalität des Spieles unheimlich voran. Die Instrumentierung ist überwiegend subtil. Cello und Piano werden eingesetzt und ergänzen sich auch mit Bravour. Und es ist auch meines Erachtens nach so, dass diese Kopfhörer, am Anfang des Spiels kommt eine Kopfhörerempfehlung, die würde ich tatsächlich auch so unterstreichen. Ich habe es erst angefangen ohne Kopfhörer und dann später nochmal mit meinen richtig guten Bose-Kopfhörern hier. Gibt auch andere gute Kopfhörer, Sennheiser und so weiter. Mit meinen guten Studio-Kopfhörern zu spielen und hatte dabei eine wesentlich intensivere Erfahrung nochmal. Ging dir das auch so?
Ich habe es ohne Kopfhörer gespielt. Ich hatte aber trotzdem die Erfahrung mit der Musik, weil ich in einem Raum gespielt habe, wo ich einfach für mich sein konnte und die Musik dann auch aufdrehen konnte, also übers iPad. Und das ist ja auch gut, dass wir es jetzt vielleicht unterschiedlich gemacht haben, weil trotz dem nicht vorhandenen Kopfhörer hat die Musik auf jeden Fall völlig auf mich gewirkt. Und ich hatte auch Szenen, wo ich absichtlich langsam interagiert habe und mich von der Musik habe tragen lassen, von der Ruhe der Musik und der Entspanntheit, also der Musik, also auch wenn es ja durchaus dramaturgisch nicht nur einfach irgendwie güldene Zeiten und so weiter sind, darauf sprechen wir ja gleich noch, war es immer irgendwie schön, so a bittersweet symphony, vielleicht
Ja, es ist auch tatsächlich so, dass Florence mich für die Tatsache, und ich mache jetzt mal so ein bisschen meinen Rezensionspunkt hier, so ein kleines Rezensionsfazit, glaube ich, damit wir dann danach nochmal im Spoilerteil etwas ausführlicher sprechen können. Florence dauert nicht länger als eine Stunde ungefähr.
Echt so lang?
Ja, also ich würde sagen, also nicht länger als eine Stunde. Wie gesagt, wenn man sich viel Zeit lässt. Ich habe ungefähr so 40 Minuten vielleicht gebraucht. Ich hatte damit eine sehr intensive emotionale Erfahrung. Wir können jetzt gleich im Spoilerteil darüber sprechen, inwiefern diese Erfahrung eine intensive war und inwiefern sie für uns eine besondere Bedeutung hatte. Und dafür, dass, also wirklich, Florence kostet 3,50 Euro auf dem iPad, ist auch mittlerweile für Android-Geräte verfügbar und hat auch lauter so nette technische Details, dass zum Beispiel, es gibt eine iCloud-Synchronisation, sodass ich hatte es zwischenzeitlich dann mal auf dem iPhone gestartet und die Speicherstände werden sozusagen synchronisiert. Das ist eigentlich komplett überflüssig, weil das Spiel so kurz ist.
Warum soll man es auch in einem durchspielen sollte.
Eben, man soll es eigentlich in einem Durchgang durchspielen.
Also muss und eigentlich. Es geht gar nicht anders.
Macht keinen Sinn, das da irgendwie großartig zu synchronisieren, aber es ist nett, dass es da ist. Es gibt es auch auf Android-Plattformen und für mich war es eine ausgesprochen emotional intensive Erfahrung, über die ich gleich dann im Spoilerteil noch etwas weiter sprechen kann. Für den gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich nur eine ausdrückliche Empfehlung aussprechen für Florence. Und wie ist es bei dir, Tobi? Kannst du ein kleines Fazit deiner Eindrücke noch ziehen?
Ja, ich versuch's mal anders, weil ich würde mir prinzipiell absolut anschließen. Ich würde nochmal auf der anderen Ebene gerade die Art der Darstellung, also das, was man aus Graphic Novels kennt und so weiter, war doch gleichzeitig wieder sich nicht auf dieses Medium zu beschränken, sondern durchaus auch die Vorteile eines Tablets und so weiter zu nutzen. Weil ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, dass es nur eine Art Graphic Novel Reader Simulation ist. Also ich hatte am Anfang Angst, so, wo ist denn jetzt das eigentliche Spiel? Den Eindruck hatte ich nämlich am Ende gar nicht, sondern es war eher so ein, das war sehr erfrischend und neu. Ob es jetzt insgesamt im Vergleich zu anderen Spielen und der aktuellen Spielelandschaft allzu neu ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall von der Seite her, was ja meine subjektive Erfahrung ist, ein sehr, sehr guter Einstieg in vielleicht das Graphic-Novel-Game oder so.
Ja, also es gibt ja das Genre der Visual Novels, was ja auch erblüht ist mit Titeln wie Danganronpa, Heartful Boyfriend und sowas, wo auch viel Dating-Simulation mit drin ist, was ja auch nochmal, können wir gleich nochmal dann auch ausführlicher drüber sprechen, inwiefern hier die Liebe repräsentiert wird und welche Rolle sie hier spielt. Aber ja, also Florence ist insofern mehr Spiel als eine klassische Visual Novel, insofern, als dass es sich nicht darauf beschränkt, Sequenzen einfach nur weiterzuklicken, sondern durch kreative Interaktionen die Erzählung zu spüren, ja, indem man diese einzelnen Spielmechaniken durchführt und sich darauf einlässt. Soll ich kurz Gitarre spielen, um zum Spoiler-Part überzuleiten?
Ja.
Weil dann mache ich das, glaube ich, dann spiele ich jetzt nochmal ganz kurz Gitarre und danach machen wir es so, dass wir spoilern, das komplette Spiel theoretisch spoilern können, um nochmal etwas tiefergehend zu erörtern, was ist das eigentlich für eine Liebe, die dort dargestellt wird und welche persönliche Bedeutung hat das vielleicht auch für uns? Tobi, jetzt Stefan, erzähl mir doch mal was von der Liebe. Ich zünde mir unterdessen jetzt eine Zigarette an.
Das Perfide an der Liebe ist, dass sie selbst dem hoffnungslosen Fall noch Hoffnung auf Veränderung gibt.
Referenz fehlt, Quellenangabe fehlt.
Keine Ahnung, das habe ich mal in einem WhatsApp-Status gelesen.
Liebe ist einzig, wo du schwach dich zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren.
Liebe ist das, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält.
Du hast mich schon wieder mit der Referenz abgeschnitten. Sag mal, du zitierst nicht ordentlich. Kann das sein?
Was heißt denn hier, ich zitiere nicht ordentlich? Das ist alles aus dem Moment heraus, aus meinem Herzen, in den Podcast geflossen.
Das war Theodor W. Adorno aus der Minima Moralia.
Ich glaube, das andere ist Goethe.
Aus Konstanze.
Goethe, ja, die Moment, Leine,
die Liebe ist, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist aber, also was die Welt im Innersten zusammenhält, ja, aber Liebe ist es nicht bei Goethe, glaube ich.
Doch, natürlich, es ist die Liebe, die die Welt in ihrem Innersten zusammenhält, ja.
Sicher?
Ja.
Oh Gott, Faust, ist schon lange her.
So, das war also das Pudels Kern. Nee, lass uns doch mal über die Liebe in Florence, in Florenz, in der Stadt Florenz reden, dann über das Spiel. Ich muss sagen, die Darstellung der Liebe finde ich einerseits sehr gelungen, um es nochmal zu erklären für unsere geneigte Zuhörerinnenschaft. Die Liebe wird dargestellt anhand verschiedener Akte, Kapitel, und die sind halt immer überschrieben mit, wobei die Leute, die den Spoiler-Teil hören, die kennen das schon.
Die Leute, nee, die den Spoiler-Teil hören, können zumindest wissen, dass...
Dass das so ist.
Also, dass durch das... Wenn wir sagen, es geht um das Blühen und Verblühen einer Liebe, dass es also vom eigentlichen Prozess des Kennenlernens, beziehungsweise sogar kurz davor, bis letztendlich über das Zusammenziehen, die schlimmen Streitereien, den Alltag, die Trennung zum... Hey, du musst irgendwie weitermachen. Führt.
Genau, und das ist ja immer überschrieben mit sowas zum Beispiel wie Zusammenziehen, Auszug und so weiter. Und das finde ich auf der einen Seite sehr genial, weil es einfach die verschiedenen Phasen einer Liebe, alle Phasen einer Liebe und auch jeder Liebe darstellen kann.
Meinst du jeder Liebe? Meinst du, jeder Liebe endet notwendigerweise?
Nee. Darstellen kann. Kann, nicht muss.
Okay.
Und da wäre genau meine Kritik. Es ist dann doch wieder sehr holzschnittartig. Es ist sehr, das ist natürlich auf der anderen Seite durch dieses Akt 1, Kennenlernen, Akt 2 und so weiter, ist jetzt nicht korrekt, aber von der Idee her ist es ja so. Akt 7 oder so, nee, Akt 6, 4, 5, was auch immer, Trennung. Das macht schon so alles Sinn, aber es ist dann doch auch irgendwie... Es gibt nie sowas wie Akt 7, Auslandseinsatz oder so. Oder Streit wegen nicht gemachter Steuererklärung oder so.
Naja, also es ist sehr. Im Grunde doch schon, in dem ein zentraler Streitpunkt, mit dem alles ja beginnt. Also da, wo der erste große Streit ist in Florence, ein Streit, den die beiden, den das Paar, Florence und Krish, beim Einkaufen haben. Beim Einkaufen von Lebensmitteln. Der Akt heißt Groceries und sie stehen vor einem Lebensmittelregal und streiten sich über was auch immer. Der Inhalt dieses Streits wird nicht weiter spezifiziert.
Stimmt. Ich war gerade überlegen, ob es irgendwie Ketchup oder Dings war. Ja, das mag sein, aber es sind dann doch so... Ich fand's dann doch... Also wie gesagt, auf der einen Seite ist es halt so reduziert auf bestimmte Dinge, die halt, deswegen meinte ich ja, es kann eigentlich jede Liebe darstellen. Es gibt auf jeden Fall dieses Zusammenziehen. Es gibt auch zum Beispiel ja diese eine wunderbare Szene, worüber diskutiert wird. Also diskutiert im Sinne von, du hast als Spieler ja die Auswahlmöglichkeit, bestimmte Gegenstände aus dem Schrank rauszunehmen und bestimmte Gegenstände von dir von Krish. Man ist quasi auf einmal aus der Perspektive zumindest von den Gegenständen von Krish, ob dann Florenz auswählt oder nicht, wird da gar nicht so klar gemacht, aber es fühlt sich an, als würde man jetzt aus der Perspektive von Krish überlegen, welche Dinge nehme ich jetzt aus diesem Schrank raus und stelle meine eigenen Dinge rein, genauso wie man vorher ja seine eigenen Dinge zusammenpackt. Und das fand ich zum Beispiel ziemlich schwierig, weil ich dann da auch so am Überlegen war, was ist für sie jetzt vielleicht von Bedeutung? Irgendwie so ein Haufen Platten, vielleicht weniger, aber vielleicht irgendwie die hässliche Statue, die oben rechts steht, wahrscheinlich schon eher. So, wo man sich so dieses Gefühl hat von, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, ich habe eine Partnerin oder einen Partner und wir müssen jetzt gemeinsam überlegen, welche Dinge von mir kommen jetzt hier hin und welche Dinge von dir müssen vielleicht auch erstmal in der Kiste schlafen. Das fand ich ziemlich beeindruckend, weil es ja echt einfach nur, du siehst die Kiste, du siehst den Schrank, es gibt keinerlei Dialog, keinerlei, es ist total reduziert auf dieses Kiste auf, Sachen raus, rein, aber absolut so, dass es einen packt.
Inwiefern kann ich mich als Person, die einzieht in die Wohnung einer anderen Person, als Liebespartner, in das Leben und in das persönliche Umfeld dieser Person einschreiben durch meine Gegenstände. Dabei war meine Überlegung auch eine ganz ähnliche, nämlich inwiefern kann ich jetzt irgendwelche Gegenstände von Florence einfach aus dem Schrank herausnehmen und in die Kiste packen und dann irgendwie da mein Skateboard oder sowas hinstellen, ja? Ich nehme Bücher von ihr aus dem Schrank, stelle meine Plattensammlung stattdessen dahin. Das betrifft dann, das kann das Wohnzimmer betreffen, die Küche, alles Mögliche. Jetzt ist es aber auch so.
Stimmt, es war ja auch in der Küche, war es ja auch so, dass so, solche Sachen wie, stelle ich einen Toaster dahin oder nicht? Und es gab ja auch Gegenstände, die dann doppelt sind, wo es einfach ist, sich das zu überlegen. Aber dann zum Beispiel, nehme ich jetzt den Ketchup da und stelle den Ketchup dahin, was brauchen wir eigentlich?
Und dann ist es aber ja auch so, das ist ein ganz, ganz geschickt gemachter Kniff. Ich muss sagen, das ging mir auch wirklich nahe, dann in dem, wenn man nur diese beiden Sequenzen mal nimmt, Moving In und Moving Out, beim Auszug dann wieder die ganzen eigenen Sachen aus den Schränken zu nehmen und wieder einzupacken. Wobei bei mir, also mir ist da aufgefallen, mir ist so ein leichter Geschmack von Dissonanz dadurch entstanden, dass die Gegenstände, die in den Schränken sich befanden, nicht die waren, die ich tatsächlich eingeräumt hatte.
Ja, das ist mir auch passiert. Wobei ich da dann aber mir gedacht habe, so, na, okay, vielleicht hat sich in der Zeit dann doch nochmal was verändert. Ich glaube, es ist aber tatsächlich so, dass es einfach nicht gespeichert wird, was reingestellt wird und man dann doch wieder andere Dinge rausnimmt. Es waren dann doch aber viele dabei, es waren dann so die Hälfte oder so, hatte dann schon auch gepasst.
Es ist aber eine kleine vergebene Chance innerhalb dieses, ich sag mal nur, es ist wirklich eine Kritik jetzt an einem marginalen Detail des Spieles, aber es hätte mich etwas mehr direkter getroffen, wären es die Gegenstände gewesen, die ich auch genau an denjenigen Stellen platziert hätte. Und so ganz ist mir auch nicht klar, warum man das nicht gemacht hat, weil das zu speichern wahrscheinlich keinen großen Aufwand bedeutet hätte.
Ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr in Erinnerung bleibt. Es gibt Bilder von Krish zum Beispiel, wie er Cello spielt.
Er möchte eigentlich ein berühmter Musiker werden. Er möchte auf die Musikakademie gehen und ein berühmter Cellist werden.
Genau, und am Anfang trifft man ihn ja im Park als Straßenkünstler und er wird ja so dargestellt mit so einer güldenen Hintergrundfarbe und mit den Tönen, die so fliegen und auch der Weg zu, also weil sie entdeckt ihn ja nicht direkt, sondern sie hört auf dem Weg nach Hause oder wo auch immer hin, ich glaube, es ist der Nachhauseweg, hört sie ihn halt im Park spielen und es kommen so die Töne angeflogen und man muss ja dann die Töne so antippen und dann fängt sie an, so vom Boden abzuheben und fliegt quasi in Richtung dieses Parkes, wo er dann sitzt. Also, und ich weiß gar nicht, ob ich das mit dazu sagen muss, aber ich sag's einfach mal, ich bin ja heterosexuell und ich habe mich in dem Moment aber tatsächlich auch in diese Darstellung verliebt. Also dieses Gefühl von Verliebtsein hat trotzdem bei mir funktioniert, auch wenn es jetzt nicht das Opposite Sex quasi war, dem ich zugeneigt wäre, sondern es war tatsächlich so dieses, dieser wundervolle Mensch, der da sitzt und spielt, so, das hat funktioniert und deswegen sage ich das mit dazu, nicht irgendwie, um mich abzugrenzen von wegen Homophobie und so weiter, sondern um zu sagen, auch da hat es bei mir funktioniert, dieses Gefühl auszulösen.
Es ist eine sehr subtile Form der Diversität, die auch in dem Paar mitschlummert. Denn nicht nur ist es so, da ging es mir ganz ähnlich. Ich hatte also überhaupt kein Problem damit, mich zu identifizieren mit der Tatsache, dass die Geschichte aus der Perspektive von Florence, also üblicherweise erzählt wird, abgesehen von wenigen Ausnahmen, sondern es ist ja auch darüber hinausgehend so, dass die beiden auch ein sehr internationales bzw. interkulturelles Paar sind, weil Florence scheinbar ja angelehnt ist an eine Person aus China oder Japan. Zumindest sind die Schriftzeichen, die verwendet werden, in dem Telefongespräch mit ihrer Mutter japanisch und es stehen sozusagen darunter englische Untertitel.
Ja, Kanjis halt.
Es könnte Mandarin sein beispielsweise. So versiert bin ich da nicht. Und es ist dann Krish auf der anderen Seite, der offensichtlich eine Familie hat, die den indischen Traditionen sehr verhaftet ist. Das sieht man anhand eines Familienfotos. Das sind so Dinge, wo man merkt, ich finde das einen schönen Satz, kann eigentlich jede Liebe darstellen, weil diese Liebe ist in dem Fall nicht geschlechterspezifisch arrangiert und auch nicht auf einen bestimmten kulturellen Kontext zurückzuführen, sondern sie beschreibt wirklich das, was eine romantische Liebe ausmacht. Und hier aber noch ein interessanter Gedanke, etwas, das mir bei Florence als sehr bemerkenswert herausstach. Oftmals ist es so, dass wir kulturelle Erzählungen haben davon, wie ein Paar zusammenkommt. Dann hat man sozusagen diese Geschichte, des Verliebens und des Zusammenkommens, auch von Hindernissen, die das Zusammenkommen irgendwie schwieriger machen, ja. Das sind dann oftmals eben irgendwelche tragischen Geschichten oder sowas, kriegen sie sich nicht und solche Sachen. Dann wiederum gibt es dem gegenüberstehend Erzählungen von Paaren, die zusammen sind. Oftmals handelt es sich dabei um komödiantische Darstellungen, ja, um irgendwelche Comedies, um Sitcoms, um Familienkomödien, ja, Doug Heffernan mit Carrie irgendwie, die dann irgendwie so eine Ehe haben und das alles ist dann so ein bisschen lustig. Es geht gar nicht mehr so sehr um das Bestehen der Beziehung. Florence macht etwas insofern Außergewöhnliches, als dass es vom Beginn der Liebe bis zu dessen Ende und deren Überwindung reicht. Denn das letzte Kapitel in Florence, und das ist jetzt natürlich ein großer Spoiler, ist Moving On. Ja? Unter anderem eines der stärksten Kapitel, die mich also wirklich zu Tränen gerührt haben in diesem sehr kompakten Spiel, ist das Kapitel Letting Go.
Das habe ich schon verdrängt.
Das hat mir wirklich, das hat wirklich mein kleines Herzchen zerquetscht, ausgequetscht wie eine frische Zitrone. Im Grunde funktioniert es so, dass das Paar ist bereits getrennt zu diesem Zeitpunkt. Sie trennen sich aufgrund einfach von anhaltenden Streitereien. Das ideale Bild dieser Romantisierung verwischt, ja, die Träume stellen sich langsam.
Verwischt ist jetzt tatsächlich ein guter Punkt. Das war nämlich das, was ich gerade vorhin noch sagen wollte. Ich will dich nicht unterbrechen, aber es gibt ja ein Bild, wo man quasi über das alte Bild von Krish, so wie er war im Park, das in Gülden quasi, so drüber wischt. Und ich habe das so gemacht, dass ich quasi bis zum Ende hin versucht habe, das Gesicht, weil das gelächelt hat und noch so diesen quasi drumherum gewischt habe. Und dann am Ende ist es halt nur noch ein graues Bild und er hat dann halt so ein Vollbart und guckt halt auch verbittert und so weiter. Und das war so anstrengend, dieses Bild quasi freizuwischen. Das ist so ein bisschen wie so ein Rubbellos. So. Und also wie die Liebe verwischt ist, also Dankeschön für diesen tollen Ausdruck, weil das ist es nämlich in dem Moment auch, dass die Liebe quasi weggewischt wird und man so drüber wischen muss über dieses Bild und das, was da drunter, die Realität, die graue Realität dann tatsächlich sich zeigt.
Ja, und das war, und dann letztendlich ist ja dann noch eine große Herausforderung, etwas, das von nur sehr wenigen kulturellen Erzählungen tatsächlich so in einer solchen Intensität thematisiert wird, das Loslassen eines Partners. Bei der man also in der Situation ist quasi, dass Florence läuft von rechts nach links in einem Wintermantel gekleidet durch das Bild und hinter ihr, beziehungsweise erst an ihrer Seite, dann immer langsamer werdend, läuft Krish als sozusagen geisterhafte Erscheinung im Sinne einer Erinnerung. Es ist die Erinnerung an ihn und an die Partnerschaft. Und das Kapitel heißt Letting Go und auch hier macht Florence es so, dass es mit seiner gesamten Bravour der ludischen Erzählung, sage ich jetzt einfach mal, diese Sache angeht. Man darf nichts drücken in diesem Kapitel, denn sobald man den Finger auf den Screen legt, weil man halt einfach denkt, okay, muss ich jetzt was machen? Ich halte den Finger auf den Screen, bleibt Florence stehen und das Bild von Krish wird wieder ein deutlicheres. Und man muss wirklich tatsächlich in diese Situation kommen, dass man checkt, ich darf nichts machen, ich muss es einfach ertragen, dass er so dahin schwimmt und letztendlich verblasst. Das fand ich tatsächlich, es war so stark und mit der tragischen Musik begleitet, die wir jetzt natürlich leider nicht hier zur Verfügung haben, aber das muss man mir jetzt einfach glauben, ja. Das ist mir wirklich super nah gegangen.
Ja, und es gab auch noch eine Szene, die habe ich auch noch in Erinnerung, wo man so eine Art Bild von den beiden sieht und das Bild ist schon so in Fetzen und das schwimmt so weg.
Man versucht es zusammenzupuzzeln und es treibt immer wieder auseinander.
Genau, das ist so diese Phase von, wir versuchen die Beziehung noch zu retten und es schwimmt immer wieder weg. So.
Und ist das nicht eine fundamentale Erfahrung von Liebe und dem Ende der Liebe, dass zumindest, also ich kenne das so tatsächlich sehr gut. Also ich muss sagen, bei mir hat Florence trotz der Spezifizierung von Figuren und so weiter einen ganz bestimmten Nerv getroffen, wo ich mich unmittelbar selbst so hineinversetzen konnte in diese Situation, dass es bei mir selbst Erinnerungen wachgerufen hat an vergangene Beziehungen, an meine eigenen vergangenen Beziehungen. Und das war für mich eine sehr, also einerseits eine sehr anstrengende Erfahrung, weil es mich wirklich emotional sehr aufgewühlt hat. zugleich aber auch eine sehr befriedigende Erfahrung, weil es eben auch was von Abschluss hat, weil es was von Konfrontation mit dem Vergangenen hat. Etwas so Kostbares in spielerischer Form, dass meine lobenden Worte irgendwie gar nicht so richtig versiegen möchten zu diesem Titel.
Ich glaube, es wäre tatsächlich auch ein Spiel, was auch durch die Musik und über die Darstellung und über diese Immersion, die man ja an der Stelle dann auch wirklich spürt, also durch einfach so kleine Kniffe, das ist tatsächlich auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht ganz so frisch getrennt sind, aber wenn ich so aus meiner Perspektive da halt schaue, echt so eine Katharsis anbieten. Auch nicht unbedingt vielleicht eine dauerhafte, aber zumindest ein Teil der Bearbeitung von Trennung darstellen können. Und da, also uneingeschränkte Empfehlung auf jeden Fall. Gut, wir sind jetzt im Spoiler-Teil und nicht mehr in der Rezension. Aber es war einfach, ich dachte erst so, komm, da stand schon drunter, sehr kurz und so weiter. Und 4 Euro, die 4 Euro haben es halt bei mir. Das sind irgendwie 3,50 Euro oder so, noch nicht mal 4 Euro. Die haben es dann bei mir halt rausgerissen, dass ich mir gedacht habe, komm, kannst du eigentlich nichts falsch machen, wenn es auch so gute Bewertungen hat. Und also ich hätte wahrscheinlich mittlerweile auch gesagt, komm, auch für einen Zehner mehr vielleicht nicht, weil es dann doch sehr, sehr kurz ist. Aber für mich hat es sich auch nicht angefühlt wie eine Stunde. Es war eher so ein Gefühl von vielleicht auch Zeitlosigkeit, also dass es eher so 10, 20 Minuten waren, dass es echt eine Stunde war, aber man verliert sich darin dann auch so. Das ist schon ziemlich toll gewesen.
Also ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt davon und ich denke, es ist in der Form der Repräsentation von Liebe, die ja, wie ich bereits in der Anmoderation gesagt habe, die Liebe ist oftmals etwas, was zur Staffage wird in Spielen, wo wir also wissen, also ich hatte das im Intro als MacGuffin bezeichnet, die Prinzessin retten, ja. Die Prinzessin, die Liebe zur Prinzessin, von Mario zu Prinzessin Peach, spielt eigentlich keine wirkliche Rolle in dem
Plot-Device. Ist ja nicht vorhanden, ist ja keinerlei Chemie da.
Es gibt einfach nichts, was da irgendwie was damit zu tun hätte, wie Liebe tatsächlich funktioniert. Es ist dann in dem Fall aber auch wieder so typisch, ja. Mario und Peach. In dem Falle so, es geht nie um die Beziehung der beiden, die die haben, insofern sie überhaupt eine haben, sondern es geht immer nur darum, mit ihr zusammenzukommen. Ja? Mario kommt eigentlich in jedem Spiel wieder und wieder mit Peach zusammen oder ist wieder und wieder mit ihr vereint, aber wir sehen nie, wie diese Beziehung eigentlich wirklich abläuft. Und das ist doch wieso? Warum lachst du?
Es wäre ein ziemlich toller Ansatz für ein nächstes Mario-Spiel oder so oder für einen Comic oder einen Film, also als Fanprojekt. Einfach mal so ein Mario, die Spülung ist schon wieder kaputt. Ich meine, er ist ja Klempner.
Genau.
Oder dass
die Spülung ist
ja. Dass
auch Klempner, Mario.
Dass sie so Ehestreits haben, weil sie aus unterschiedlichen Schichten kommen.
Ja, ja. Also all diese Dinge fallen in Spielen oft so unter den Tisch. Umso bemerkenswerter finde ich eben gerade, dass ein Titel wie Florence insbesondere so gut funktioniert, nicht obwohl es ein Spiel ist, sondern weil es ein Spiel ist. Weil Florence so in keinem anderen Medium denkbar ist. Das macht es für mich besonders spannend.
Ja.
Eine ganz besondere Thematisierung der Liebe.
Soll ich mein Schlusswort bringen?
Bring mal dein Schlusswort.
Ich habe nämlich gerade schon lange darüber nachgedacht. Pass auf. Wird gut. Jetzt, wo ich es ankündige, wird es nicht so gut. Aber ich muss gucken, dass ich es richtig formuliere. Florence ist das La La Land der Visual Novel.
Okay, ich würde sagen, damit springen wir nochmal, sollen wir abschließend nochmal in die Hörerkommentare?
Ach, haben wir Hörerkommentare?
Ja, wir haben auch Hörerkommentare, beziehungsweise einen längeren. Ich mach kurz den Jingle. Die Hörerkommentare. Liebe Leute, wie ihr wisst, könnt ihr gerne auf pixeldiskurs.de gehen und uns einen Kommentar hinterlassen, so wie Strohhalm das gemacht hat. Strohhalm nimmt Bezug auf unsere letzte Folge zur Philosophie des Battle Royale und schreibt Folgendes. Freiheit in Fortnite. Vielen Dank für die gelungene Folge und die Gelegenheit, meine Gedanken dazu loszuwerden. Entschuldigung, eine kleine Anmerkung meinerseits hier. Anmerkung des Hosts. Ich lese jetzt hier diesen Kommentar von Strohi vor, der etwas länger ist. Ich bitte daher um Aufmerksamkeit. Vielleicht geht jeder unserer Handlungen eine Geschichte oder Erfahrung voraus, die sich in unserem Weltbild widerspiegelt und darin, wie wir uns die Weltordnung erklären. In unserem Leben gibt es ständig K.O.-Systeme. Notensysteme, Bewerbungssysteme, Turniersysteme. Ich finde, man könnte durchaus sagen, dass man in Fortnite auch diese Erfahrungen nachspielt, also sich dort auch Mimikry finden lässt. Achtung, ein Spoiler zum Film War Games von 1983. Das Spiel zu schlagen, indem man es nicht spielt oder sich der Regeln verweigert, das ist die Lösung im Film War Games, in dem sich Atommächte in einem Battle Royale-ähnlichen Zustand hochschaukeln und fast die Menschheit vernichten, nur aufgrund der Anzeigen eines Computersystems, das den Krieg mit spieltheoretischen Ansätzen simuliert. Das Ergebnis der künstlichen Intelligenz: The only winning move is not to play. Dieser Satz impliziert, dass man sich kurzzeitig im Spiel befinden muss, beziehungsweise erkennen muss, dass es sich um ein Spiel handelt, um die Entscheidung zu treffen, es nicht zu spielen. Schließlich macht man ja einen Zug. Sehr paradox. Dazu gibt es ja auch schon Spiele wie The Stanley Parable, in denen man den Regeln des Spiels begegnet und versuchen kann, diese nicht zu befolgen. Eigentlich ist der Spieler oder die Spielerin dann der oder die Spielverderberin, denn der magische Kreis, nach Jon Huizinga, Homo Ludens, des Spiels wird gebrochen. Als Spielerin sieht man dann aber nicht die anderen Spielerinnen in Fortnite als Gegner, sondern das Spiel selbst. Die Überwindung des Gewinnstrebens, das daran arbeitet, nur den alleinigen Sieg davon zu tragen, wird mit dem Ziel überschrieben, das Spiel dann geschlagen zu haben, wenn es eine Möglichkeit gibt, allen zum Sieg zu verhelfen. Die Sinnhaftigkeit des Spiels und dessen Regeln werden damit aber in Frage gestellt. Dieser Gedanke strebt nach einer Befreiung von den vom System vorgeschriebenen Regeln und der Regeln von menschlichem Verhalten an. Auch dies drückt sich in The Hunger Games dadurch aus, Klammern Spoiler, dass letztendlich die Zuneigung zweier Spieler zueinander das Spielprinzip eines alleinigen Siegers bricht, was nur dazu führt, dass ein neues übergeordnetes Spielprinzip entsteht, das nun Paare gegeneinander antreten lässt. Der Ausbruch aus einem System führt nicht zur Freiheit, sondern zu einem neuen System. Letztendlich stellen sich dadurch viele Machtfragen und der Weg zur Freiheit führt nur dadurch zum Ziel, dass Spielen prinzipiell freiwillig sein muss, um noch ein Spiel zu sein. Also sind The Hunger Games eigentlich keine Spiele. Als Sieger eines Spiels hervorgehen kann ich nur, wenn ich mich den Regeln des Spiels beuge und die Regeln für einen Sieg anerkenne. Frei sein kann ich nur, wenn ich das Spiel jederzeit freiwillig beenden kann. Der Sieger ordnet sich dem Spiel unter und schlägt es zwar, aber erreicht dadurch keine Freiheit. Ein unfreier Gladiator ist kein Spieler, sondern eine Spielmechanik. Spielerinnen sind die Zuschauer, die auf einen Sieg oder eine Niederlage wetten. Der unfreie Gladiator hatte zu Spielbeginn keine Freiheit. Für ihn sind seine Handlungen nicht selbstbestimmt. Damit ist der Kampf in der Arena für ihn kein Spiel. Ich stelle mir das so vor. Ein Spiel beginnt damit zu existieren, dass ein oder eine oder mehrere Spielerinnen sich freiwillig dazu verpflichten, einen Teil ihrer Freiheit aufzugeben und sich den Regeln des Spiels unterordnen, damit ein magischer Kreis des Spieles entstehen kann. Dabei nehmen sie aber ihre Freiheit und Freiwilligkeit wie eine Medaille mit in das Spielgeschehen, da sie es auch jederzeit beenden könnten. Diese Freiheit und Freiwilligkeit, die es den Spielerinnen jederzeit erlaubt, das Spiel zu beenden, ist dann auch die Macht, die das Spiel am Leben erhält. Das Spiel lebt also wirklich davon, dass Spieler einen Teil ihrer Freiheit opfern, sich den Spielregeln beugen und sich freiwillig zum Weiterspielen verpflichten. Spielen ist einfach magisch. Das Spiel hört dadurch auf zu existieren, wenn ein Spieler oder eine Spielerin das Spiel nicht freiwillig beenden kann. Hier beginnt der Kampf um die Selbstbeherrschung. Denn können wir wirklich aufhören, wenn wir gerade am Gewinnen sind? Vielleicht verkörpert der Sieg das größte Opfer und the cake is a lie. Vielen Dank, Strohi, für diesen einsichtigen und interessanten Kommentar, die Ergänzung zu unseren Überlegungen zum Spielen, zur Philosophie des Battle Royale. Willst du dazu was antworten, Tobi?
Ja, ich kann mich zu vielen Teilen, kann ich zustimmen. Wir hatten nämlich dieses Gedankens des Spielens, wann ist das Spiel ein Spiel und das, ich weiß nicht, ob wir im Beispiel des Gladiators darüber gesprochen haben, aber quasi, dass diese dann nicht mehr spielen, sondern zum Spielstein werden. an der Stelle. Genau, also dementsprechend kann ich dem natürlich zustimmen, weil wir einen ähnlichen Gedanken, ich weiß leider die Episode nicht mehr, aber schon mal geäußert haben. Es freut mich aber natürlich dann immer, wenn unabhängig von uns solche Gedanken auch umherschwirren, womit ich jetzt nicht sagen möchte, wir sind die Ersten, die drauf gekommen sind, sondern eher, ich kann den Gedanken sehr gut nachvollziehen.
Ich möchte auch noch darauf hinweisen, ich antworte jetzt nicht ausführlicher auf den Kommentar, weil uns das wieder zurück in das Gespräch führen würde um Battle Royale. Aber ich kann darauf hinweisen, dass ich einen ähnlichen Aufsatz schon mal geschrieben habe, der auf paidia.de erschienen ist, mit dem Titel »Die Entgrenzung des Spiels. Kursorische Überlegungen zum unfreiwilligen und unwissentlichen Spielen«. Wir können den Link zu dem Paidia-Aufsatz in die Shownotes packen. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr gerne meine Gedanken eben zu der Frage danach, ist es möglich, unfreiwillig oder unwissentlich zu spielen? Das ist ja nämlich auch nochmal eine interessante Dimension, nachlesen. Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Ihr findet uns auf pixeldiskurs.de und könnt uns dort schreiben, ohne euch anzumelden. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter. Gerne könnt ihr eure Gedanken allumfänglich posten zu Florence und zur Repräsentation der Liebe in digitalen Spielen. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, indem ihr uns eine Spende zukommen lasst. Ihr findet einen Spenden-Button unten rechts auf pixeldiskurs.de und für jede eingehende Spende bekommt ihr die Stücke aus unserer Musical-Episode aus Folge 100 zum Download. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt noch eine schöne Woche. Ciao.